SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Das Gehirn hat kein Geschlecht. Allerdings hat die Hirnforschung über Jahrhunderte von strukturellen Unterschieden zwischen den Geschlechtern berichtet. Wie sich Identität finden lässt, darüber berichtet Nora Eckert in ihrem Buch »Wie alle, nur anders«. Sie ging als junger Mann 1973 aus Nürnberg nach Berlin, um der Bundeswehr zu entfliehen. Sie arbeitete in dem legendären Nachtclub Cheromie und entdeckte ihre weibliche Identität. Am Dienstag berichtete sie in SWR1 Leute, wann sie nach der Einnahme von Östrogenen die ersten Anzeichen einer Veränderung wahrgenommen hat.
Um ehrlich zu sein, kann ich das gar nicht mehr genau sagen. Das ist eigentlich verrückt, wenn man überlegt, wie wichtig das für mich damals war. Also die erste Spritze war so, wie dass ich dachte, jetzt geht irgendwas los im Gehirn, peng, und dann kommt da irgendeine Metamorphose in Gang. Nein, so war es nicht. Das war schon, also es ging über Monate, es dauerte etliche Monate, ja.
Ja, so wie Sie das beschreiben, wie Sie den Bartwuchs dann loswerden mussten, da habe ich dann ehrlich gesagt richtig mitgelitten. Also mit dem Wachs, das ist ja schon Folter.
Das war auch eine Folter. Und aber es ist halt so, ich bin halt, wie wir es vorhin schon sagten, mit der Pubertät kam eben eine Vermännlichung in Gang. Und ich war eben ein Junge, körperlich gesehen. Und ich hatte eben Körperbehaarung, ich hatte einen Bart und der musste weg. Und es gab damals schon die Möglichkeit Epilation, aber die war kostspielig und sehr teuer und ich hätte es selbst bezahlen müssen und dafür hatte ich nicht das Geld. Also musste ein anderes radikales Mittel her und hat funktioniert.
Wie haben Sie es dann mit den Brüsten gespürt? Wann haben Sie da Veränderungen gemerkt?
Also es dauert einige Monate. Man merkt dann schon irgendwie so Veränderungen, na, wie das eben in der weiblichen Pubertät ist, wenn so die Brust sich bildet. Nicht? Das ist ein ganz langsamer Prozess und irgendwas wächst da. Irgendwas wächst und wird größer.
Und Sie haben dann gesagt, ich will kein Mann sein, deshalb lasse ich mir Brüste wachsen. Ich will aber auch nicht Frau sein, erkauft durch eine geschlechtsangleichende Operation. Das bedeutet trans.
Für mich bedeutet das trans. Und zwar tatsächlich, um es vereinfacht, nochmal vereinfacht zu sagen, mit zwei Geschlechtern zu leben. Und vor allem war für mich immer die körperliche Intaktheit ganz wichtig. Also die körperliche Intaktheit, denn gerade weil ich so sexueller Mensch war in jungen Jahren, und dieses sexuelle Erleben war ja immer gebunden an Körpergeschlecht, an die Geschlechtlichkeit. Dachte ich nie, dass es für mich der richtige Weg sein kann, das zu entfernen, was mir die Lust bereitet.
Wobei man ja da ganz erschütternde Schicksale hört von Menschen, die sich haben operieren lassen und dann feststellen, oh, das war es jetzt doch nicht das Richtige. Und dann ist es so schwer, wieder einen Weg zurückzufinden. Also die Identität ist manchmal so schwierig zu erkennen.
Ja, richtig. Also gut, also die zu erkennen, dass es nicht der richtige Weg war, das ist, das ist fatal. Und um es ganz banal auszudrücken, was weg ist, ist weg. Also das, man kann das nicht wieder annähen, was da entfernt wurde. Also das ist eine heikle Geschichte und das kann man im Grunde auch nur individuell beantworten. Also für mich ist dieser Operationsoptimismus, den wir heute erleben, erschreckend. Und für mich war es nie ein Thema. Ich hatte nie das Gefühl, den falschen Körper zu haben. Mein Körper war mein Körper und der war richtig, so wie er ist.
Liebe Eltern, wenn Sie keinen Sexualkundeunterricht am Sonntagvormittag geben wollen, dann haben Ihre Kinder die kommenden 3 Minuten frei. Wir blicken zurück auf die Gespräche von SWR1 Leute diese Woche. Nora Eckert war da. Sie lebt als Frau im Körper eines Mannes. Am Dienstag berichtete sie über ihren Weg zur Identität. Und da erzählte sie, dass sie nirgendwo sonst die Anwesenheit von zwei Geschlechtern so bewusst erlebt wie in der Sexualität.
So lustvoll bewusst, denn wenn man eine weibliche Identität, also in einer weiblichen Rolle ausleben kann, dazu aber eben ein, ja, dann irgendwann nicht mehr ganz so männlichen Körper durch die Hormone, dann stellt sich natürlich genau in der Sexualität dann die Frage, wie sieht mich der Mann, mit dem ich jetzt gerade Sex habe? Und das war dann immer der Punkt, dass dieses als Frau trotzdem erkannt zu werden und geliebt zu werden. Das war die Geschichte.
Jetzt bin ich drüber gestolpert. Sie haben es eben schon mal anklingen lassen, dass es ja eigentlich nicht um einen Geschlechterwechsel geht. Und auf Ihrem Buchrücken schreiben Sie aber: Mit großer Selbstverständlichkeit, Witz und Lakonie erzählt Nora Eckert von ihrem Geschlechterwechsel. Also dann ist das doch im Grunde ein Fehler.
Ja, also dieser Begriff Geschlechterwechsel. Also ich verwende den zwar, weil der eben meistens auch verstanden wird oder in Verbindung mit Trans gebracht wird, aber er stimmt deshalb nicht, dieser Begriff Geschlechterwechsel, denn ich habe ja zwar mein Aussehen verändert, aber ich lebe im Grunde ja nur das, was ich irgendwann in mir vorgefunden habe. Und zwar in einem männlichen Körper eine weibliche Identität. Und das war der springende Punkt, die Identität. Ich habe irgendwann angefangen, die Frau zu lieben, aber der Körper blieb mein Körper. Ich habe ihn etwas verändert.
Vermutlich gibt es nicht diesen einen Moment, wo Sie das festgestellt haben, sondern das war sicher ein Prozess, oder?
Dieses Frauwerden ist ein Prozess. Und der Erkenntnisprozess ist eigentlich, hat auch eine ganze Weile gedauert. Also das, was man heute so Input nennt. Also ich brauchte doch eine ganze Menge Input, erstaunlicherweise, und bin da also ziemlich blind lange Zeit herumgelaufen, obwohl ich es früher hätte wissen können. Aber das ist erforderlich und es ist auch kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Also dieses Frauwerden ist für mich ein langer Prozess von mehreren Monaten gewesen, bis irgendwann das funktionierte, nämlich dieses Frausein für die Öffentlichkeit.
Wie haben Sie denn dann Ihre Pubertät erlebt? Denn das ist ja ein Moment, wo wir alle erstmal mit Selbstzweifel behaftet sind und Identitäten hinterfragen. Das ist so eine schwierige Phase im Leben. Wie war das für Sie?
Ja, sie war schwierig, im Grunde nachhinein schwierig, aber erlebt war sie dann doch nicht so schwierig, weil ich mich ja in meinem Begehren, also mein Begehren war klar, dass ich Jungs begehre und dann später Männer. Und dachte eben, ich sei schwul. So, und mit der Pubertät kam natürlich eine Vermännlichung meines Körpers in Gang, so wie das ganz normal ist. Aber mit, irgendwie habe ich auch so im Nachhinein diesen Eindruck, dass eben nicht nur diese Vermännlichung in Gang kam, sondern dass irgendwo dort, wo diese Identität sitzt, diese weibliche Identität, dass die auch irgendwie rebellierte oder zu ihrem Recht kommen wollte. Denn ich hatte dann eben so das erste richtige sexuelle Erlebnis mit einem Mann, war dann eben dann auch so ein Erlebnis, wo ich, auch wenn ich so nicht gesagt hätte, aber schon mich in einer Frauenrolle gesehen habe, in einer passiven Rolle. Ein Mann empfangen, ja.
Brigitte Dahlbender war seit 1997 die Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Baden-Württemberg. Jetzt hat sie für eine Nachfolge Platz gemacht und zog in SWNs Leute bei Wolfgang Heim diese Woche ein Fazit ihrer politischen Begegnungen. 4 Ministerpräsidenten erlebte Brigitte Dahlbender in den 24 Jahren. Sie begann ihren Rückblick damit, wie sie Erwin Teufel erlebte.
Eigentlich eher in der Blockadehaltung, weil er hatte ja auch die Verspargelung der Landschaft immer hervorgehoben und hat den Ausbau der Windenergie und der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg maßgeblich verhindert.
Oettinger danach, war es da anders?
Oettinger hatte eine große Leidenschaft für den Naturschutz. Er hat sich auch stark dafür eingesetzt, für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, das erste Großschutzgebiet in Baden-Württemberg. Das war aber vor allen Dingen in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender. In seiner Ministerpräsidentenzeit war er im Umwelt- und Naturschutzbereich eher blass. Ja, und dann kam Mappus.
Das kurze Intermezzo des Stefan Mappus. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Also es war für uns ein großer Kampf- und Auseinandersetzungsfigur, weil er war ja auch einer der Hauptbefürworter der zweiten Verlängerung der Atomenergienutzung. Und er war natürlich ein starker Befürworter von Stuttgart 21 und deshalb für den BUND und für meine Arbeit so ein Hauptkontrahent.
Ja, und dann seit inzwischen 10 Jahren Winfried Kretschmann, Biologe im Übrigen wie Sie, Biologin ja. sind, hatten Sie einen guten Draht zueinander?
Ich kannte ja Herrn Kretschmann auch sehr gut aus dem Faktencheck mit Herrn Geißler. Da haben wir ja auch zusammengearbeitet bei Stuttgart 21. Und auch sonst hatten wir viele Begegnungen. Ich finde, er war und ist ein sehr guter Ministerpräsident und ist einer der Menschen, die ich sehr respektiere.
Haben Sie jemals gezählt, auf wie viele Sitzungen und Verhandlungen Sie gekommen sind im Lauf der letzten 24 Jahre?
Nein, das habe ich aufgehört zu zählen. Es sind Hunderte, es ist Legion.
Wie oft waren Sie an dem Punkt, in einer Sitzung zu sitzen und sich zu denken, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich ist es verschwendete Lebenszeit.
Verbandsinterne Sitzungen nie?
Nie?
Nein, meine verbandsinternen Sitzungen waren mir immer eine große Freude. Ich
das
bin so vielen wunderbaren Menschen begegnet.
Ja, aber das müssen Sie natürlich
nicht sagen. Nein, das sage ich aus vollster Überzeugung.
Weil man sich sonst dem Vorwurf aussetzt, nachzutreten.
Nein.
Nicht?
Ich sage das aus voller Überzeugung heraus. Es gab politische Gespräche. Da habe ich mir gedacht, warum tust du dir das an? Das stimmt.
Wie haben Sie denn beispielsweise, um es konkret zu machen, diesen Nachhaltigkeitsbeirat der baden-württembergischen Landesregierung jetzt in Erinnerung? Da waren Sie, glaube ich, auch stellvertretende Vorsitzende.
Ich habe den ersten Nachhaltigkeitsbeiratsprozess, den habe ich ja torpediert. Den hat der Oettinger ins Leben gerufen von 2007 bis 2011. Ich als einziger Verband habe ich gesagt, das machen wir nicht mit. Das war nur Projektitis, aber nicht wirklich Nachhaltigkeit. Dann seit Kretschmann gab es den neu entwickelten Nachhaltigkeitsstrategie und Beirat, der sich Ziele gesetzt hat, Indikatoren gesetzt hat, vieles andere mehr bewirkt hat. Zum Schluss hin war er mir zu sehr Unterhaltungsgremium ohne wirkliche Zielsetzungen. Würde ich mich freuen, wenn sich das in Zukunft wieder ändert.
Jürgen Marczukat ist Historiker an der Universität Erfurt. Er lehrt nordamerikanische Geschichte und hat über Väter und Familien in der amerikanischen Geschichte geschrieben. Als passionierter Radfahrer hat er sich mit dem Thema Fitness befasst und gleich ein ganzes Buch über das Zeitalter der Fitness geschrieben. Warum Fitsein heute Statussymbol ist und wie es dazu kam. In Svens Leute bei Wolfgang Heim erzählte Jürgen Marczukat, wie viel er selbst mit dem Rad unterwegs ist.
Meine Radsportfreunde sagen, ich bin trainingsfaul. Meine Frau sagt, ich fahre obsessiv. Ist alles eine Frage der Perspektive.
Auf wie viele Kilometer mit dem Rad kommen Sie in der Woche?
Ach so, in der Woche, ich kann es Ihnen im Jahr sagen, so im Jahr sind es so 6.000 bis 8.000.
Das ist aber ordentlich.
Da muss man schon regelmäßig fahren.
Wie viele Kilometer aus dem Stand kriegen Sie hin?
Ach ja, also so
150?
Ja, das geht. Das ist aber dann schon lang und anstrengend auch. Und das ist immer die Frage, ob jemand mitfährt oder nicht. Ist man alleine oder nicht? Ne? Geht's gegen den Wind? Geht's bergauf?
Können Sie aus dem Stand den Mont Ventoux, Alpe d'Huez?
Die Alpen sind ein ganz fantastisches touristisches Ziel und also ich liebe das und ich liebe daran auch eben nicht nur die körperliche Erfahrung des da Hochkletterns, wie man sagt, sondern tatsächlich auch dieses Gefühl, langsam aber sicher in eine Zone hochzukommen, wo es irgendwie aussieht, wie ich mir den Mars vorstelle. Und also das ist einfach schon auch immer fantastisch schön.
Bei Mont Ventoux ist es ja so, dass man da in eine Art Mondkraterlandschaft kommt, ganz zum Schluss.
Der Mont Ventoux ist nun der, auf dem ich noch nie war.
So.
Das muss ich ganz ehrlich.
Aber das ist einer, der sich, glaube ich, wirklich, wirklich lohnt.
Ja.
Dieses wissenschaftliche Interesse an der Fitness, hängt das sozusagen mit Ihrer eigenen, wie hat Ihre Frau es formuliert, Obsession zusammen?
Also das ist bestimmt auch aus so einer Art Selbstbeobachtung getriggert. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass ich mich vorher auch schon lange mit der Geschichte des Körpers beschäftigt habe und dabei eben nicht nur auf Sport und Fitness geguckt habe. Ich habe lange, wir haben eben auch drüber gesprochen, über das Strafen gearbeitet, über Strafrituale und die Frage, welche Funktion der Körper da hat. Genau.
Also was Fitness angeht, da hat es ja nach meiner Beobachtung einen dramatischen Imagewechsel auch gegeben. Wir erinnern uns an Bilder aus den 50er Jahren, deutsche Manager wohlbeleibt mit einer dicken Zigarre in der Hand, heute als Synonym für Leistung undenkbar.
Ja, also das hat sich, sagen wir mal so, ab den 1970er Jahren schon deutlich verändert, stärker in die 80er Jahre hinein. Heute ist es tatsächlich eher der drahtige und dann heute Laptop-Manager, der vielleicht die Aktienkurse studiert, während er auf dem Laufband seine Strecke abspult oder sowas. Aber also jedenfalls dick sein steht immer weniger für Erfolg und Wohlstand, sondern eigentlich eher dafür, nicht immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, möglicherweise keine Ziele verfolgen zu können. Und
für Charakterschwäche auch?
Ja, tatsächlich auch den eigenen Bedürfnissen nachzugeben. Und hingegen steht der fitte und leistungsfähige Körper für die Fähigkeit, an sich arbeiten zu können, zu wissen, wo es lang geht, Durchhaltevermögen zu haben, ja, und zu wissen auch, worauf es ankommt.
Pfingstsonntag mit SWRs Leute der Woche. Als gläubige Christin hat sich Lisa Kötter vor 2 Jahren mit anderen Frauen zusammengetan, um in der katholischen Kirche etwas zu bewegen. Maria 2.0 heißt die Reformbewegung, mit der sie Veränderungen vorantreiben wollen. In SWRs Leute berichtete Lisa Kötter, dass sich ihre Einstellung zur Kirche in den vergangenen 2 Jahren nochmals massiv verändert hat.
Mir ist diese Kirche wirklich, je mehr ich gehört habe, je mehr ich zugehört habe, je mehr ich gelesen habe, erfahren habe, immer fremder geworden. Ich habe mich mit diesem System Kirche, muss ich sagen, früher auch nie so beschäftigt.
Sie sehr katholisch erzogen worden sind, glaube ich.
Ich bin sehr katholisch erzogen worden und die Spiritualität war ja auch sozusagen gegründet in diesem Katholizismus. Aber man guckt ja in der Welt, in der man lebt, sich nicht unbedingt die Strukturen an. Ja, ich schaue mir ja auch nicht, wenn ich in einer Familie lebe, unbedingt die Familienstrukturen an. Das mache ich vielleicht, wenn ich Therapie brauche. Und vielleicht habe ich jetzt die letzten 2,5 Jahre ein bisschen Therapie gemacht.
Dann haben Sie sich sicherlich damit befasst, wie sich Kirchenrecht und staatliches Recht unterscheiden, wenn es um Missbrauch geht. Vielleicht können Sie da mal ein paar Hintergründe beleuchten.
Naja, das A und O ist die Demokratie, die Transparenz. Also das, man sagt zwar vor dem Gericht, ist man auch von Gott verlassen sozusagen, aber immerhin gibt es die Möglichkeit. Nur ein Beispiel, wenn eine Frau zum Beispiel sexuell missbraucht wurde durch einen Priester, kann sie ihn anzeigen beim Vatikan. Dann wird der Priester gehört, es gibt eine Verhandlung, aber die Frau wird nicht gehört. Ja? Also, und das Vergehen, egal ob es um den sexuellen Missbrauch einer Frau oder eines Kindes geht, gilt im Kirchenrecht als Verstoß gegen den Zölibat und nicht als Verbrechen an einer Person.
Ja, ausschließlich ein Vergehen gegen die Sittlichkeit.
Genau.
Sie haben ja Forderungen aufgestellt. Sie haben 7 Thesen, Sie haben einen offenen Brief an den Papst geschrieben. Was gab es denn für Reaktionen?
Reaktion aus dem Vatikan gab es 0,0, außer dass einmal in einer großen deutschen Zeitung stand, dass die Glaubenskongregation jetzt Maria 2.0 in den Blick nimmt. Aber es gab keine Antwort auf den Brief, der auch sehr freundlich war, fand ich. Also, aber es gab da eben nichts. Es gab natürlich ganz, ganz viel Reaktion von der Öffentlichkeit. Und es gab vor allen Dingen Reaktion von Anfang an von unzähligen Menschen, die sich auch sehr verändert haben dadurch, dass wir uns hingestellt haben und gesagt haben, wir sprechen es an, wir benutzen eine andere Sprache und wir schaffen Bilder in der Öffentlichkeit, die zeigen, was wir sind, nämlich draußen. Ganz viele Menschen sind draußen aus diesem System, aus jeglicher Entscheidungsvollmacht.
Und nochmal zurück zu Ihrer Perspektive auf die Kirche. Wenn Sie sagen, ja, es hat sich verändert hinsichtlich eines Kirchenaustritts, das heißt, Sie überlegen auszutreten, oder wie ist das zu verstehen?
Ja, ich habe mich entschieden, aus der Kirche auszutreten und werde das diesen Sommer auch noch tun. Ich habe auch endlich einen Termin ergattert.
Lisa Kötter hat vor 2 Jahren mit anderen Frauen eine Reformbewegung gegründet, um in der katholischen Kirche Veränderungen voranzutreiben. Maria 2.0 setzt sich intensiv mit der katholischen Kirche und ihrer Haltung auseinander. In SWRs Leute berichtete Lisa Kötter am Mittwoch, wie sie darauf schaut, dass die katholische Kirche Frauen nicht zum Priesteramt zulässt.
Das muss einen natürlich in der römischen Kirche insofern beschäftigen, als nur geweihte Menschen wirklich entscheiden können. Jede Entscheidungswahl liegt bei den Klerikern. Und das, was einige Bischöfe jetzt sagen, Frauen müssen in andere Ämter, die müssen in Führungspositionen und so weiter und so fort, das ist vielen Frauen eben nicht genug. Es gibt Frauen, die fühlen sich zur Priesterin berufen. Das wird abgelehnt, aus den bekannten Gründen. Da muss man gar nicht weiter, also die Argumente sind alle ausgetauscht. Aber im Grunde ist alles andere, was Kirchenmänner sagen, nichts anderes als ein Bonbon, der rübergereicht wird und den man ganz, ganz langsam, am besten so ungefähr 500 Jahre lang zu lutschen hat als Frau.
Der Vatikan schließt ja beispielsweise Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren aus. Die hat es jetzt aber neulich dennoch gegeben. Werten Sie das dann persönlich als Erfolg?
Das ist für mich ein Erfolg des Wandels der einzelnen Menschen. Ja? Dadurch wandelt sich diese Kirche nicht, aber die Menschen in der Kirche. Das ist ja auch das, was wir als Maria 2.0 sagen. Wir werden ganz oft gefragt, ja, was habt ihr denn erreicht? Ihr habt ja nichts erreicht. Und jetzt gehst du, Lisa, weil du so enttäuscht bist. Nein, wir haben ganz viel erreicht, weil die Menschen sich eben selbst ermächtigt haben von wegen Macht. Ja, dieses Empowerment ist einfach passiert. Ich darf das. Ich muss nicht auf Beifall und auf Gehorsam, also auf einen Befehl des Bischofs warten oder auf eine Erlaubnis. Ich darf das.
Naja, man könnte es ja auch so betrachten, dass die Bischöfe sagen, ja, wir setzen dadurch mal ein Zeichen. Und dann beruhigen sich die Menschen wieder.
Ja, es ist auch eine Art von Drops. Ja? Ich habe aber auch von vielen Freunden, die homosexuell sind, gesagt, im Grunde sind diese Segnungen auch ein Stück weit wieder eine Form der Diskriminierung. Ja? Wenn sich also ein geweihter Mann, also sprich ein Priester, hinstellt und sagt, ich segne jetzt eure Beziehung, ja? Dann fragen einige auch, ja, aber warum stellst du uns nicht wirklich gleich? Warum stellst du dich nicht hin und bist so ungehorsam und sagst, ich assistiere euch jetzt bei dem Sakrament, das ihr euch gegenseitig spendet, bei der Trauung. Der Priester ist übrigens immer nur der Assistent, ja? Dieses Sakrament spenden sich die Liebenden nämlich gegenseitig. Und darüber sollte man mal nachdenken.
Wenn wir da weiter über Machtstrukturen sprechen, Besitz beispielsweise, die Kirche ist der größte Grundbesitzer Deutschlands, die Bistümer sind reich, München-Freising hat ein Vermögen von 5,5 Milliarden Euro, Paderborn mehr als 4 Milliarden. Was machen die Bistümer mit dem Geld?
Ja, sie machen das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Der gesagt hat, kein zweites Hemd, ein paar Sandalen und klopft an bei den Leuten. Und wer euch nicht haben will, dann geht ihr weiter zu den Nächsten. Diesen Besitz anhäufen, ja, das ist genau das Gegenteil. Das ist im Grunde ein Misstrauen gegenüber Gott.
Dennoch gibt es ja karikative Einrichtungen, die werden Sie vermutlich nicht kritisieren, oder?
Natürlich nicht. Alles, was wirklich teilt und abgibt, ist nicht zu kritisieren. Aber man könnte ja viel mehr abgeben. Warum denn nicht?
Seit 2017 berichtet Tim Aßmann für die ARD-Radioprogramme aus dem Studio Tel Aviv. Der Nahostkonflikt ist da natürlich eines der zentralen Themen. Der Tempelberg wurde heute für jüdische Besucher wieder geöffnet. Über die Eskalation in den vergangenen Wochen hat Tim Aßmann am Donnerstag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtet. Tags zuvor wurde die Sendung aufgezeichnet und Tim Aßmann erzählte dann, wie er die Aufzeichnung praktisch umsetzt.
Während wir jetzt miteinander sprechen, habe ich gerade mal mein Mobiltelefon auf stumm gestellt, denn ansonsten würde uns die ganze Zeit hier der Raketenalarm in die Aufzeichnung klingeln. Es werden momentan keine Raketen geschossen, zumindest jetzt, während ich hier völlig ruhig sprechen mit Ihnen sitze auf Tel Aviv. Wenn dem so wäre, wäre es auch vorbei mit dem ruhig sprechen, dann müsste ich nämlich in den Schutzraum gehen.
Ja.
Aber ja, es ist weiter für mich und für viele andere Menschen in Israel eine sehr angespannte Lage.
Ist Ihnen das in den letzten Tagen schon mal passiert, dass Sie eine Live-Schalte unterbrechen mussten, um in den Luftschutzkeller zu gehen?
Nein, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, dass ich das machen musste. Aber was mir in der letzten Zeit immer wieder passiert ist, dass ich nachts quasi aus dem Bett musste, dass wir aus dem Bett mussten, weil eben Luftschutzsirenen heulten. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir schlafen gerade auch deswegen mit offenem Fenster, weil wir Angst haben, die Sirenen zu verpennen auf gut Deutsch. Und das kann einem natürlich immer wieder passieren. Dann geht man aus seinem Schlafzimmer, in diesem Fall bei mir in der Wohnung, gehe ich dann in den Bunkerraum, der ist Gott sei Dank gleich nebenan. Aber diesen Luxus haben viele andere nicht. Da sind dann in den älteren Gebäuden die Schutzräume im Keller oder der Keller ist der Schutzraum oder sind sogar nur im Viertel. Das ist eine Situation, mit der die Menschen in Tel Aviv zuletzt leben mussten, mit der aber die Menschen direkt im Grenzgebiet zum Gazastreifen eigentlich beständig jetzt in dieser Eskalation konfrontiert waren.
Kannten Sie persönlich dieses Gefühl oder erleben Sie das jetzt für sich und Ihre Partnerin auch zum ersten Mal?
Also für meine Partnerin ist das erste Mal. Ich habe das 2014 im Gazakrieg damals auch schon erlebt. Da wurde auch auf Tel Aviv geschossen. Da mussten wir auch mehrfach am Tag, entweder im Büro oder in der Wohnung, damals war ich in einem Hotel untergebracht, weil ich hier verstärkt habe, mussten wir in die Schutzräume. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass es mir ein kleines bisschen mehr in den Kleidern steckt, muss ich sagen. Es ist so eine beständige innere Unruhe, die sie haben. Also ich habe keine Angst, das klingt jetzt absurd. Ich habe nicht das Gefühl, in Lebensgefahr zu schweben, obwohl man dann eben lautes Rumsen hört, wenn über dem eigenen Kopf eine Rakete abgeschossen wird. Das hatten wir vielfach. Ja.
Haben sich Ihre Arbeitsbedingungen in den letzten 10 Tagen verändert? Und wenn ja, in welche Richtung?
Naja, es ist wenig überraschend natürlich sehr, sehr viel mehr Arbeit geworden. Und natürlich spielt in so einer Lage natürlich auch immer die Eigensicherung eine große Rolle. Mhm. Ich möchte aber, damit bei den Hörerinnen und Hörern kein falscher Eindruck entsteht, etwas vorausschicken. Ich habe hier in Tel Aviv 1,5 Minuten Zeit, wenn die Sirenen heulen. Ich habe Sirenen, die kann ich hören, die warnen mich. Ich habe ein Mobiltelefon, Smartphone, wo Raketenalarme eingehen und ich habe einen Schutzraum. All das haben die Menschen im Gazastreifen, die ja den israelischen Angriffen ausgesetzt sind, nicht. Und das haben auch die Israelis im Grenzgebiet nur in Teilen, weil die weniger Vorwarnzeit haben. Und auf Tel Aviv wurde auch nicht beständig geschossen. Also meine Situation oder die der Menschen in Tel Aviv, jetzt lassen wir mich mal außen vor, ist keine so schöne und einfache gerade. Aber im Verhältnis geht es uns hier besser als vielen anderen im Land und auch aus den palästinensischen Einwohnern des Gazastreifens.
Der Alltag im Gazastreifen, das Leben jüdischer Siedler im Westjordanland und der andauernde Nahostkonflikt sind Themen, die Tim Aßmann seit 4 Jahren täglich beschäftigen. Seitdem berichtet der ARD-Korrespondent aus dem Studio Tel Aviv. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim schilderte der Studioleiter, wie er die tiefe Spaltung der israelischen Gesellschaft erlebt.
Ich habe das selber auch erlebt in der Stadt Lod, das ist so 20 Kilometer südöstlich von Tel Aviv. Eine Stadt, in der jüdische und arabische Israelis leben. Und ich war da bei einer Beerdigung. Da wurde ein arabischer Israeli beerdigt, der von einem jüdischen Israeli erschossen wurde. Die Umstände sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Und dann kam es im Anschluss zu massiven Zusammenstößen mit israelischen Polizisten. Da war Tränengas in der Luft, da flogen Blendgranaten. Da musste man sich auch in Sicherheit bringen. Wir sind dann in ein Haus gerannt, was da an der Straße stand, so, weil das Tränengas kam, und die Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen und ich sind dann in dieses Haus hinein, haben meine arabische Familie gefragt, also ein Kollege spricht Arabisch, der hat dann gesagt, können wir bei euch rein? Und dann sind wir da rein und dann hat die Kollegin vom Fernsehen, die Susanne Glas, von dort geschaltet. Also hier haben sich wirklich straßenschlachtartige Szenen in Israel abgespielt. Aha. Hier gab es Übergriffe von jüdischen Israelis auf arabische Israelis und umgekehrt. Es hat eine tiefe, tiefe Spaltung der Gesellschaft offenbart. Und da sind jetzt viele ratlos. Man hört oft von Israelis, die sagen, ja, also mit Gaza, das können wir. Damit können wir militärisch umgehen. Aber was machen wir damit? Was machen wir mit dieser Spaltung, mit diesen Wunden der Gesellschaft, die jetzt zu heilen sind? Das wird eine große Herausforderung werden.
Zumal es ja in vielerlei Hinsicht, nach allem, was ich zumindest gelesen habe, ein wirklich funktionierendes Zusammenleben auch gegeben hat zwischen den Palästinensern, Arabern auf der einen Seite, zwischen den Israelis auf der anderen Seite, in den Krankenhäusern, in den Betrieben, auch in den Verwaltungen. Ist das jetzt alles kaputt?
Ich glaube, das wird nicht alles kaputt sein. Es ist sicherlich viel Misstrauen da. Aber ich glaube, Leute, die sich vorher gut verstanden haben auf einer sehr persönlichen Ebene, werden wieder zusammenfinden. Man erlebt jetzt auch ganz viele Aktionen, wo quasi die jüdischen und die arabischen Israelis sich miteinander solidarisch erklären und sagen, das kann so nicht sein. Wir sind doch hier, wir leben doch zusammen. Man muss aber natürlich fairerweise auch sagen, das ist nicht aus dem Nichts gekommen. Also die arabischen Israelis machen 20% der Gesamtbevölkerung aus hier in Israel, leben vor allem im Norden des Landes, in Galiläa, und im Süden, in der Negev-Wüste. Und sie fühlten sich auch schon vor diesen Ausschreitungen mehrheitlich als Bürger zweiter Klasse in diesem Land. Wenn sie also in arabische Ortschaften fahren, dann ist es vielfach so, dass sie das Gefühl haben, dass zumindest ein Teil der Infrastruktur am Ortsschild aufhört. Die arabischen Israelis beschweren sich auch immer wieder darüber, dass sie hier im Leben, im Alltag nicht die gleichen Karriere-, Bildungschancen haben und andere Perspektiven. Es wurde vor einigen Jahren schon ein Nationalstaatsgesetz erlassen, das also aus Sicht der arabischen Israelis sie diskriminiert. Und all das zeigt natürlich, dass da eben zwei Bevölkerungsgruppen sind, von denen eine der Meinung ist, dass sie schlechter behandelt wird als die andere. Das ist eine Ausgangslage, die man ganz sicher ändern muss, wenn man dauerhaft Frieden in der Gesellschaft möchte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.